Und zwar, wir werden beginnen mit traditioneller Bhajan-Musik, um die Atmosphäre ein bisschen einzustimmen. Danach haben wir eine Vorlesung. 5 machtvolle Pfade zum spirituellen Leben heißt sie. Und im Anschluss daran dann unser inzwischen schon sehr bekannt gewordenes Essen. Danach dann wollte ich, wenn die Zeit noch reicht, ein paar Bilder von Indien zeigen. Unseren Kleidungsstücken ist noch der Staub von Vrindavan. Könnten also ihn über euch ausschütten. Wir können das also visuell dann machen, nicht so so kleidungsmäßig. Gut, unser erstes Lied heißt Sangsara Dhavana, Dalila Loka. Wenn ihr es mitverfolgen möchtet, haben wir auch Liederbücher da. Und Hare Krishna. Und werden das. Und ihr könnt dann mit singen. Auf welcher Seite ist es wohl? 18. Gut, auf Seite 18. Hare Krishna, das war das erste Lied. Ein Lied, was ein wenig erklärt eigentlich über die Bedeutsamkeit eines spirituellen Meisters. In dem Lied heißt es, dass der spirituelle Meister eine Regenwolke gleicht. Die Regenwolke hat nicht ihr eigenes Wasser zu geben, sondern nimmt Wasser auf vom Ozean, das sie dann verteilt über die Gebiete, die Wasser nötig haben. Genauso nimmt ein echter spiritueller Meister oder Lehrer nicht Wissen von sich selber, sondern vom Ozean des Wissens, also vom Ursprung des Wissens, von Krishna, verteilt dieses Wissen, was er also absorbiert hat, wie die Regenwolke des Meereswasser über die Menschen ist, bringt uns an ein ganz wichtiges Konzept für das spirituelle Leben, das Konzept der Originalität. Ein echter Guru ist nicht originell in dem Sinne, als dass er aus sich selber ein neues Konstrukt, ein neues Denkgebäude präsentiert, sondern reicht eigentlich nur, oder was heißt nur, seine Größe besteht darin, das herunterzureichen oder weiterzureichen, was durch die Zeit getestet und als richtig sich gezeigt hat. Gibt eine Tradition intakt weiter, und sorgt dafür, dass diese nicht durch verschiedene Einflüsse verdorben wird. Das heißt nicht, dass die Tradition steif und erstarrt wie ein zur Salzsäule gewordener Mensch, der nicht mehr bewegungsfähig ist. Nein, die Tradition sollte den Wechseln der Zeit angepasst werden. Doch die essentiellen Prinzipien, die kann man nicht wegwerfen aus Kompromisssucht der Modernität gegenüber. So, das ist so ein bisschen ausgedrückt in diesem Text. Eigentlich nur in der im ersten Text dieses Liedes. Es ist ein sehr schönes Lied, sehr tiefgehend an und für sich und wird deswegen in jedem Tempel unter Bewegung jeden Morgen gesungen. Ein Schüler erinnert sich an dieses Lied ungefähr, so heißt es, 3-mal am Tag, erst morgens, mittags und abends. Sehr wichtiges Lied. Wir werden jetzt ein nächstes Lied singen. So. Hierzu brauche ich selber ein Textbuch, ehrlich gesagt. Das heißt Sri Krishna Chaitanya. Ihr könnt es finden in diesem Liederbuch, aber auch in den Kopien. 56 ist es, Seite 56. Jetzt muss ich jemanden fragen, der sich ein bisschen in Musik auskennt. Wer ist das hier? Ist die Proportion von Stimme und Instrumenten angemessen? Mir kommt es vor, dass unser Techniker erst noch reinfindet in die Technik, dabei natürlich schon beachtliche Fortschritte gemacht hat, dass, zu dem fast ohrenbetäubenden Anfangslärm. Ist es, Dorothea, du sitzt da im Schaltschlüssel, ist es angebracht oder ist es angemessen? Verstehst du, was ich meine? Die Stimme nicht zu laut ist im Proportion zu den Instrumenten, aber auch nicht zu leise. Ja? Sri Krishna Chaitanya Prabhu? Sehr genau getimt gewesen. Unser nächstes Lied ist ein Hare Krishna Mahamantra, den wir eigentlich einer anderen Zeit entnommen haben. Wir kommen jetzt in den Vasant-Monat, den blütentragenden Frühling, wie es in Sanskrit heißt. Die Melodie, die wir jetzt singen, ist jedoch eine typische Herbstmelodie. Wir wollen den Hare Krishna Mahamantra singen zu dieser Damodar-Melodie. Sofort. Das war eben, das ist Madame Mohan, aus, eigentlich aus unserem Heiligeiler-Tempel. Kann man schon sagen, das ist ja ganz schön. Der hier heute ein bisschen mit mir musiziert hat. Madana Manohara war, wie ich auch, in Indien und dann ein bisschen so die Unzulänglichkeiten des Körpers bemerkt, also die Grenzen des physischen Körpers erreicht. Deswegen wird er jetzt schon aufbrechen, um ein bisschen rechtzeitig ins Bett zu kommen. Aber er ist jetzt wieder in Heidelberg und ihr werdet ihn bestimmt öfters dort kennenlernen. Ist er sehr versiert in der Philosophie und kommt vielleicht hier auch mal hin, um Vorträge zu geben. Das muss man sehen, ob, wie das arrangiert wird. Gut. Nimmst du bitte den Lautsprecher auch gleich mit, dass ihr... Danke. So, Hare Krishna. Danke sehr, Pfarrer Atma. Liebe Freunde, schön wieder hier zu sein in unserem sehr dynamischen Wiesbadener Zentrum. Wie ihr wisst, haben viele von uns aus Heidelberg eine sehr anstrengende, aber auch sehr ereignisreiche Pilgerreise hinter uns gebracht. Wir waren an zwei heiligen Orten in Indien, in Mayapur und in Vrindavan. Ich konnte jedoch auch einen Kurzbesuch abstatten in Kurukshetra. Das ist der Ort, wo Krishna die Bhagavad Gita Arjuna verkündete, kurz vor einem gewaltigen Krieg. Ich habe dort auch noch die Landflächen gesehen, die darauf hinweisen, dass einst eine unglaubliche Hitzeeinwirkung dort aufgetreten sein muss. Dort ist nämlich die Erde oder das Gestein verglast. Das ist vielleicht, wenn Sand einer ganz besonders starken Hitze ausgesetzt wird, dann schmilzt es so, dass es zu einer, ja, zu einer Art Glasbildung kommt. So ist auch der Boden von Kurukshetra zum Teil an einigen Stellen direkt verglast, was zeigt, dass da unglaublich machtvolle und auch sehr Waffen mit sehr großer Temperatur gewirkt haben müssen. So, wir waren in Kurukshetra an einigen Orten, aber der bedeutendste für uns als Devotees war natürlich dieser Banyanbaum, unter dessen herabhängenden Wurzeln Krishna vor 5000 Jahren die Gita gesprochen hat. Ich habe mich diesmal allerdings belehren lassen. Es ist nicht der gleiche Banyanbaum, sondern ein Abkömmling dieses gleichen Banyanbaums, unter dem Krishna gesprochen hat. Denn der gleiche würde also, ja, wenn er noch existieren würde, eben sehr, sehr dick wohl sein. 5000 Jahre ist ein beträchtliches Lebensalter. Aber auch der, der jetzt da steht, ist ganz schön impressiv. Und ich hatte Gäste dabei aus Deutschland und sie gefragt, wie der Ort auf sie gewirkt hatte. Und sie hatten auch das gespürt, was ich natürlich wahrnahm, weil ich auf diese Inhalte besonders eingestellt war. Nämlich eine sehr große Kraft, aber nicht nur einfach Kraft, sondern auch ja das Verständnis einer Präsenz von göttlichem Wissen. Man fühlte sich dort so philosophisch, um es ganz einfach auszudrücken. Ich durfte oder hatte auch die Gelegenheit, eine Vorlesung zu halten unter diesem Banyanbaum, und wie ihr euch vorstellen könnt, war das eine Art Höhepunkt in meinem Leben als Vorlesungsgeber. Danach sind wir dann mit einem Freund von mir nach Delhi gefahren und haben für 2 Tage im Großstadtdschungel dieser Stadt, die zu den Städten der Welt gehört, die am meisten Luftverschmutzung produzieren, wir haben dort zwei Open-Air-Programme gemacht. In 2 Kolonien hatten wir spirituelle Abende veranstaltet, zu denen viele Gäste natürlich kamen, wie es in Indien üblich ist. Und dann sind wir danach in den Westen zurückgefahren oder geflogen. So, aus dieser Pilgerreise heraus und dem Moment meines Ankommens möchte ich heute sehr gerne zu euch sprechen in einer Vorlesung, die diesmal nicht so sehr den philosophisch informativen Charakter haben soll. Ich möchte also nicht, wie es gewohnt seid von mir, zu euch Philosophie sprechen und analysieren, sondern in ein Thema eintauchen, von dem ich glaube, dass es eben für jemanden, der von einer Pilgerreise kommt, angemessen ist, sein Zuhören davon eben zu sprechen. Es ist ja so, dass alle, die wir heute Abend uns versammelt haben, wir alle, ob nun gekleidet in Safran oder Weiß oder Anthrazitfarben, von einer Art gleichen Gesinnung zusammengebracht worden sind. Dass diese Gesinnung ist ein Interesse am spirituellen Leben. Dieses Interesse ist jedoch nicht ein rein akademisches Interesse. Wir sind heute nicht in einer Indologie-Vorlesung in Frankfurt an der Universität zusammengekommen, sondern eben in einem spirituellen Zentrum, einem Tempel. Also es ist nicht ein rein akademisches Interesse, was uns zusammengebracht hat, sondern eine Hoffnung vielleicht oder ein Wunsch, durch das Praktizieren des spirituellen Weges spirituelle Erkenntnisse und spirituelle Erfahrungen zu machen, die einfach diesen ausgehöhlten und abgenutzten Alltagserfahrungen unseres materiellen Lebens ein kontrastreiches Gegenübersetzen, eine Art Herausforderung oder Bereicherung oder einfach nur Ablösung, je nachdem, wie weit und wie existenziell wir uns damit befassen, so suchen wir natürlich auch im spirituellen Leben nach Zielen. So, ich möchte heute diesen Drang ansprechen. Ich weiß, dass manche unserer Gäste kommen aufgrund ihrer Vorliebe gut zu essen und deswegen schon ein bisschen ungeduldig auf die Uhr schauen. Wann ist es soweit, bis der kulinarische, der Esshöhepunkt kommt? Aber auch diese Gäste, ich möchte euch sagen, auch wenn das ein bemerkenswerter Grund ist, hierher zu kommen, oder ein wichtiger Grund, ihr seid nicht in ein Restaurant gegangen, wo ihr einfach indisch essen könnt, sondern dorthin gegangen, wo das Essen geweiht wird und eine spirituelle Dimension erlangt, die eben auch die Seele erfasst und nicht einfach nur das Fettgewebe im Bauch oder den Magen im Bauch. Ganz gleich, was das Interesse ist, ein spiritueller Hintergrund ist in jedem Fall zu sehen. So, ich möchte eben, um dieses Interesse zu schüren und vielleicht ein bisschen zu vertiefen, weil die meisten sich darüber nur sehr unbewusst bewusst sind, also manchmal auch schüchtern sind, das sich selber einzugestehen, jawohl, ich interessiere mich für den spirituellen Pfad, weil ich etwas verändern will, weil ich eben nicht ein materielles Leben oder ein so sehr orientiertes materielles Leben führen will. Weil die meisten von uns so schüchtern sind und das so verschämt in ihrer Privatsphäre verstecken, möchte ich gerne dieses Thema ein bisschen herausholen und heute darüber sprechen. 5 machtvolle spirituelle Pfade. Was kann man also tun, um weiterzukommen, um dieses Interesse, diesen Hintergrund, der ja da ist, weiter zu fördern und weiter zu bilden? Darüber möchte ich sprechen. Und ich möchte, bevor ich das jetzt rein schon ein bisschen philosophisch sage, aber am Anfang möchte ich euch jetzt eine Geschichte aus dem 17. Jahrhundert erzählen. Es ist eine Biografie von einem sehr bemerkenswerten Sadhu oder Transzendentalisten, der eben diesen machtvollen spirituellen Pfad beschritt. Und ich möchte euch anhand dieses Beispiels zeigen, was eure Möglichkeiten sind. Lasst uns also ins 17. Jahrhundert gehen. Wir kommen an in Kalkutta. Eine wunderschöne Szene. Stellt euch bitte den Gangesfluss vor. Am Gangesufer wachsen wunderschöne Bäume. Vasant ist ausgebrochen, der Frühling. Und Lala Babu, ein reicher Aristokrat, lässt sich auf einer Sänfte von Dienern am Ufer der Ganga entlang tragen. In seinem Mund hat er einen Hooker, eine Haschischpfeife, aus der er genüsslich zieht. Und seine Augen sind nach dem langen Tag ein bisschen müde, aber er ist sehr erheitert durch die interessante Musikkapelle, die vor seiner Sänfte spielt und ihm das Geleit für seinen Rausch gibt. Er ist eines der wohlhabendsten Leute in der Geschichte Kalkuttas. Noch heute wird man dort den Namen Lala Babu kennen. Er wird am Ganges entlang getragen. Plötzlich hört er aus der Ferne 2 Sätze, die sein Leben verändern sollen. Eine Fischerstochter spricht zu ihrem Vater, der gerade ein bisschen eingenickt ist, ganz laut: Bella Hollo! Soweit habe ich es in Erinnerung. Es ist bestimmt nicht perfektes Bengali. Let's go home. Lass uns nach Hause gehen. Es wird sehr spät. Und als Lala Babu diese beiden Sätze hört: Es wird sehr spät, lass uns zurückgehen, rappelt er sich in seiner Sänfte auf, springt runter und geht nach Vrindavan, einem Ort, der ungefähr 1400 Kilometer von Kalkutta entfernt liegt, am Ufer der Yamuna. Für ihn ist dieser sind diese beiden Alltagssätze nämlich mit einer besonderen Bedeutung erfüllt. Er versteht, dass seine Lebenszeit zu Ende geht, dass er in eitlem Prunk und Rausch, wie die Poeten sagen würden, sein Leben vergeudet und merkt, es wird spät. Und so bricht er auf und lässt seinen sagenhaften Reichtum zurück. Nun, diese Bewegung oder diese totale Entsagung, diese augenblickliche Loslösung von seinem bisherigen Leben hat natürlich eine Vorgeschichte. Lala Babu war schon immer ein Mann gewesen mit äußerst konsequenten Auffassungen. Obwohl er sehr vermögend war, war er sehr wohltätig eingestellt. Auf Drängen seines Vaters heiratete er, denn Lala Babu war der einzige Nachkomme in dieser Familie. Einmal, er muss so 20 Jahre alt gewesen war, kam ein armer Mann zu ihm und klagte ihm sein Leid. Er sagte: Lala Babu, ich bin so arm, dass ich in äußerster Bedrängnis bin. Ich möchte eine Hochzeit für meine Tochter arrangieren. Mir fällt es aber an den nötigen Mitteln. Und Lala Babu hatte sofort einen Auftrag an seinen Schatzmeister gegeben und ihm gesagt, er solle eine gewaltige Summe Geld dem Mann geben. Er hat es immer gemacht. Wenn er einen Bettler sah, bekam der Bettler alles, was nötig war zum Leben von ihm. An diesem Tag war sein Vater zu ihm gekommen und hatte gesagt: Babu, bist du nicht ein bisschen zu verschwenderisch mit Geld? Als Lala Babu das gehört hatte, hatte er den Entschluss gefasst, nie wieder von dem Reichtum seines Vaters zu nehmen und diesen Reichtum zurückzulassen, wie man etwas Unwesentliches zurücklässt, was man nicht mehr braucht. Er war umgezogen nach Orissa und hatte dort von scratch angefangen, sagt man in Englisch, also von nichts angefangen und war schließlich der Gouvernant von Orissa geworden, aufgrund seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, etwas zu organisieren. Er hatte sich gesagt, ich werde selber etwas auf die Beine stellen und nicht einfach etwas nehmen. Er war zu der Zeit materialistisch orientiert und nie wieder nach Hause zurückgekommen, denn er war sehr getroffen in seinem Stolz, als ihm jemand sagte, er könne nicht Geld ausgeben. So, erst als sein Vater im Sterben lag, kam er zurück nach Kalkutta und übernahm das Anwesen seines Vaters, das er mit dem Reichtum vermehrte, den er in Orissa erworben hatte. Nun, in Orissa hatte er, als er in der Ferne war, jeden Abend Bhagavad Katha gehört, über Krishna gehört und auch mit dem Chanten der heiligen Namen angefangen, was ihm einen spirituellen Geschmack beigebracht hatte, sodass er trotz seines immensen Reichtums eigentlich niemals das Auge für das Ewige verloren hatte. Als er dann an diesem denkwürdigen Abend so jäh aus seinem Prunk und Rausch gerüttelt wurde, durch diesen ganz alltäglichen Ruf, lass uns jetzt, es ist schon spät, die Sonne geht unter, lass uns jetzt zurückgehen, da kam praktisch in ihm das zur Blüte, was er langsam kultiviert hatte, nämlich ein spirituelles Verständnis, gewachsen durch eben Chanten und Hören über Krishna. So, er ging dann nach Vrindavan und lebte in Vrindavan von Madhukari. Madhukari ist eine Praxis, die wir im Westen nicht kennen. Eine schöne Praxis. Man geht einfach zu Häusern hin und sagt, ich bin ein Mensch mit spirituellem Leben, kultiviert, mit dem Kultivieren von spirituellem Leben beschäftigt, bitte um einen Almosen. Und so ernährte sich der reichste Mann Indiens, indem er wie ein demütig bescheidener Bettler von Tür zu Tür ging.